Die europäische Integration als konkretisiertes Modell. Die Ereignisse und den russischen Angriff auf die Ukraine waren für die europäische, zumal die westeuropäische Politik, umso erschütternder, als diese nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Aufbau einer am Comte-Spencer-Modell orientierten Friedensordnung allerbeste Erfahrungen gemacht hatte. Das begann mit der Montanunion, durch die in den 1950er Jahren deutsche Kohle und französisches Erz zusammengeführt wurden, sodass nicht länger, wie in der Zeit zwischen der deutschen Annexion Lothringens im Frankfurter Frieden und der französischen Rheinlandbesetzung von 1923, der bewaffnete Zugriff auf die Ressourcen der je anderen Seite erforderlich war, sondern die gewaltsame Aneignung durch eine umfassende Kooperation abgelöst wurde. Dieser Anfang wurde dann mit den römischen Verträgen in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG überführt, der neben Deutschland und Frankreich noch Italien, die Niederlande, Belgien und Luxemburg angehörten. Es handelte sich also um eine vor allem auf wirtschaftlichen Grundlagen erfolgende Pazifizierung jenes Raums, der in den beiden großen Kriegen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine zentrale Rolle gespielt hatte. Man kann die EWG als ein Vorhaben beschreiben, bei dem es um das Vergessenmachen von historischen Erinnerungen durch umfassende Wohlstandssteigerung ging, also darum, die im kollektiven Gedächtnis verankerten Ressentiments zugunsten einer Konzentration auf gegenwärtiges und künftiges Wohlergehen abzuschwächen. War man auf diesem Weg erst einmal vorangekommen, so sollte auch eine kritische Beschäftigung mit der von Groll und Zorn beherrschten Erinnerung an die zurückliegenden Kriege möglich sein. Die Aufarbeitung der NS-Geschichte und des Zweiten Weltkriegs setzte in Deutschland etwa Mitte der 1960er Jahre ein, zu einer Zeit somit, als sich in der Bundesrepublik nicht zuletzt infolge des gemeinsamen europäischen Marktes eine Wohlstandsgesellschaft entwickelt hatte, in der es sich gut leben ließ. Im Rückblick auf die letzten zwei Jahrzehnte wird deutlich, dass Russland unter Putin den entgegengesetzten Weg gegangen ist. Nicht der Aufbau einer Wohlstandsordnung spielte die ausschlaggebende Rolle, sondern die geschichtspolitische Pflege der Erinnerung an einstigen imperialen Glanz und machtpolitische Größe, also das Heranzüchten und Pflegen von Ressentiments. Deswegen wurde auch die mit der Aufarbeitung der russischen bzw. sowjetischen Geschichte befasste Organisation Memorial zunächst in ihrer Arbeit behindert und schließlich verboten. Das Europaprojekt entfaltete schon bald eine solche Attraktivität für andere Staaten im Norden und Süden des Kontinents, dass diese ihm so schnell wie möglich beitreten wollten, und es folgten verschiedene Erweiterungsrunden. Die Frage des Friedens geriet dabei zeitweilig in den Hintergrund, weil die Beitrittskandidaten ohnehin der NATO angehörten und militärisch bereits miteinander verflochten waren. Bei der Süd- und Norderweiterung ging es demgemäß nicht um militärische Sicherheit, sondern um den Zutritt zu einem gemeinsamen Markt, dem man angehören wollte, um am wachsenden Wohlstand Europas teilzuhaben. Das änderte sich jedoch wieder, als nach dem Ende des Kalten Krieges die Frage einer Osterweiterung auf die Tagesordnung des Europaprojekts geriet. Zweifellos spielte auch dabei die wirtschaftliche Konsolidierung der zuvor an die sowjetische Wirtschaftssphäre angeschlossenen mittel- und südosteuropäischen Staaten eine Rolle, aber es ging doch ebenso darum, eine Wiederkehr der Dämonen aus der Zwischenkriegszeit zu verhindern, als in dem betreffenden Raum eine Reihe innergesellschaftlicher wie zwischenstaatlicher Kriege stattgefunden hatte, deren Neuauflage man nach dem Ende der Pax Sovietica nicht ausschließen konnte. Jedenfalls dann nicht, wenn zwischen dem östlichen Teil der Ostsee und dem Schwarzen Meer durch Geschichtserzählungen oder Geschichtsklitterungen angefeuerte Ressentiments die Oberhand gewinnen würden. Wie begründet diese Befürchtung war, zeigten die jugoslawischen Zerfallskriege der 1990er Jahre. Also ging es darum, durch Wohlstandstransfer nach Ost-Mittel- und Südosteuropa solchen Ressentiments nach Möglichkeit einen Riegel vorzuschieben. Das war eine Aufgabe, die nur durch die Aufnahme der mittel- und südosteuropäischen Länder in die europäische Gemeinschaft zu bewältigen war, während die etwa gleichzeitige Osterweiterung der NATO, die Furcht der ostmitteleuropäischen Länder vor Russland, dem nach wie vor mächtigen Nachbarn im Osten, besänftigen sollte. Die Osterweiterung der EU war und ist eine gigantische Investition in die wirtschaftliche Rekonstruktion und politische Stabilität der betreffenden Räume. Von Anfang an war nämlich klar, dass die ostmitteleuropäischen Beitrittsstaaten auf unabsehbare Zeit Nettoempfänger bleiben würden. Obendrein würden sie durch die bloße Vermehrung der stimmberechtigten Mitglieder sowie ihre eigenen politischen Traditionen die Kompromissfindung in Brüssel zusätzlich erschweren. Letzterem hat man durch eine Reihe institutioneller Reformen Rechnung zu tragen versucht, indem man die Erweiterung der Union mit ihrer Vertiefung verband. Diese Vertiefung lief auf eine Übertragung weiterer nationalstaatlicher Kompetenzen auf die Kommission in Brüssel hinaus, was einige der bisherigen Mitgliedstaaten nur widerwillig vornahmen und was auf längere Sicht einer der Anstöße war, der zu dem Austritt der Briten aus der Union führte. Fasst man die letzten beiden Dekaden des Europaprojekts in geopolitischer Hinsicht zusammen, so hat nicht nur eine Osterweiterung, sondern eine regelrechte Ostverschiebung der EU stattgefunden. Die Europäische Union ist Russland näher gekommen, und damit stand die Frage im Raum, wie sie ihr Verhältnis zu Russland gestalten sollte.